Das ist der Medizintalk auf der Bayernwelle am Donnerstagabend. Ich bin Christoph Grabner. Zu wenig Schlaf oder ein Glas zu viel? Vieles kann für kurze Zeit vergesslich machen, wir kennen das alle. Wo aber liegt die Grenze zur Demenz? Diese Frage wollen wir heute im Medizintalk klären, auch weil am vergangenen Freitag der internationale Alzheimer-Tag war. Mein Gast ist Dr. Cornelia Rohlieder-Stiller. Sie ist die leitende Ärztin der geriatrischen Reha an der Kreisklinik Trostberg. Frau Dr. Rohlieder-Stiller, erklären Sie doch mal, was ist denn Demenz überhaupt genau?
Ja, es handelt sich um ein Nachlassen aller höheren geistigen Funktionen. Dazu gehört Nachlassen des Gedächtnisses, Nachlassen von Handlungsplanung, zum Beispiel, wenn man Brief schreiben muss, also oder viele Sachen auf einmal tun muss, da zeigt sich das am ehesten und es zeigen sich dann oft auch Nachlassen in der Sprache und so Alltagstauglichkeit halt. Aber meistens fällt es am ehesten auf, ja, das Gedächtnis fällt aus oder die Angehörigen bemerken irgendeine Veränderung, die sie nicht so richtig einordnen können.
Im Zusammenhang mit Demenz fällt ja auch immer wieder der Begriff Alzheimer. Ist es das Gleiche oder ist es eine Form der Demenz?
Ja, genau. Sie haben es richtig gesagt. Das ist eine Form der Demenz, die hauptsächlich gekennzeichnet ist dadurch, dass das Gedächtnis betroffen ist. Es gibt ganz viele Sorten Demenz, unter anderem auch, was relativ häufig ist, das vaskuläre Demenz. Das sind also so viele kleine Schlaganfälle und dann fallen eben auch die betroffenen Hirnregionen aus. Und dann gibt es noch so Sonderformen, frontale Demenz. Das ist aber eher von Interesse für die Fachleute. Da verändert sich erst die Persönlichkeit hauptsächlich.
Kann man mal so ein bisschen auf die einzelnen Demenzformen eingehen? Was ist die häufigste Art der Demenz?
Ja, die Alzheimer-Demenz, ne, das sind so ungefähr 30 bis, ja, die Schätzungen sind unterschiedlich, 50% der Demenzen. Dann kommen diese vaskulären Demenzen und dann die verschiedenen Sonderformen. Und es gibt auch eine Demenz bei Parkinson-Erkrankung, das ist auch relativ häufig. Also das dann ist erst der Parkinson da und dann entwickelt sich erst die Demenz.
Kann man mal in einfachen Worten erklären, was da im Hirn passiert, wenn jemand an Demenz leidet?
Also bei der Alzheimer-Demenz, da lagern sich Stoffe in den Nervenzellen ab und die verstopfen sozusagen die Funktion der Nervenzellen und auch der Verbindung der Nervenzellen untereinander. Und bei einer vaskulären Demenz, also das vaskulär heißt Gefäße, da sind halt die Gefäße betroffen, so viele kleine Schlägelchen und dann fallen eben auch die Gehirnbezirke aus.
Gibt es Zahlen, wie viele Menschen in Deutschland leiden an Demenz? Kann man das irgendwie beziffern?
Also so 2 Millionen.
Was ja doch nicht wenig ist. Ist, ich sage es jetzt mal ganz salopp, eine Art Volkskrankheit?
Ja, das stimmt. Also es wird immer mehr, je älter die Patienten werden, ne? Und bei den höheren Altersgruppen, da beträgt der Anteil 30%, also so ab 80. Wir haben hier, ich arbeite ja in der geriatrischen Reha und wir haben hier 30-40% Demenzkranke unterschiedlicher Schweregrade.
Wenn wir jetzt mal über die Alzheimer-Demenz sprechen, wo hört die normale Vergesslichkeit auf und wo beginnt Alzheimer?
Oha, das ist so eine schwere Frage. Also da streiten sich auch immer noch die Experten. Also mit der Demenz ist es deshalb so schwierig, weil auch ein Bezug zum Leistungsniveau vorher besteht. Also ein deutlicher Leistungsabfall zum vorherigen Niveau. Und wenn Sie relativ hoch starten, dann ist das oft weniger merkbar, ne? Es kommt drauf an, wenn Sie jemanden mit einem hohen Bildungsniveau haben, der kann das sozusagen hinter der guten Fassade lange verstecken. Und es gibt ja, verschiedene Tests auch, wie man Demenz messen kann. Also ein Screening-Verfahren ist ein Test, der nennt sich MMS. Ne, da sind 30 Fragen, die gestellt werden. Und da kann man eben sagen, so ab, wenn nur 24 richtig beantwortet werden, dann kann man schon den Verdacht auf eine Demenz äußern.
Kann man auch selber feststellen oder sich irgendwelche Symptome sehen, wo man vielleicht auch selber sagen kann, hoppala, ich sollte vielleicht mal zum Arzt gehen?
Ja, also wenn man so denkt, man vergisst mehr als früher, das ist zwar ein normaler Altersprozess, aber wenn man das Gefühl hat, es ist mehr als normal ist. Wenn man einmal am Tag was vergisst, das ist nicht so schlimm. Ich vergesse auch viel mehr als mit 20. Aber wenn man dann 20 Mal was vergisst oder wenn man dauernd Sachen sucht, jeder Mensch verlegt mal was. Aber wenn das dauernd ist oder wenn man sich örtlich mal nicht mehr zurechtfindet. Also jeder hat mal so im Urlaub das Gefühl, wo bin ich hier? Aber wenn man dann auf so alltäglichen Strecken oft mal nicht mehr weiß, wo bin ich denn hier? Auch das sind Alarmsymptome. Oder wenn die Umgebung, die Angehörigen sagen, hör mal, du vergisst so viel, ne? Dann sollte man doch den Arzt aufsuchen.
Gibt es bestimmte Risikogruppen, wo man jetzt sagt, da ist eine Demenz wahrscheinlicher als bei anderen Personengruppen?
Also vererbbar, wenn Sie darauf anspielen, ist es nicht. Ne? Es gibt verschiedene Risikofaktoren. Also die frühe Form der Alzheimer-Demenz ist vererbbar. Also das beginnt dann aber so im Alter von 50 Jahren. Das spielt zahlenmäßig kaum eine Rolle. Und es gibt bestimmte Gene, wo man sich heutzutage aber auch noch streitet, ob die eine Rolle spielen. Es hat keine Alltagsrelevanz, weil das eine aufwendige Untersuchung ist und das wird man auch nicht machen. Risikogruppen, also es sind schon auch die Risikogruppen, die für Herz-Kreislauf prädestiniert sind. Also ungesunde Lebensweise prädestiniert auch für Demenz. Und dann, wenn jemand viel Schädel-Hirn-Verletzungen hat, das ist auch ein Risikofaktor für Demenz. Und dann gibt es noch sowas, also eine milde kognitive Störung, die kann man aber auch nur durch Tests erfassen, die hat ein höheres Risiko für eine Demenz.
Wenn Sie jetzt sagen, zum Beispiel ungesunde Lebensweise, diese Menschen sind in einer Risikogruppe, kann man einer Demenz vorbeugen durch eine gewisse Art des Lebens?
Ja, aber auch das ist strittig, sage ich mal so. Aber die Untersuchungen weisen darauf hin, dass ein gesundes Leben, also alles das, was für Herz-Kreislauf gut ist, auch für den Kopf gut ist. Also Bewegung spielt eine Rolle, das schult das Hirn, gesundes Essen, nicht rauchen und Blutfette kontrollieren, all das spielt auch eine Rolle bei der Vorbeugung einer Demenz. Und das ist ja auch schön zu wissen, dass eine Erkrankung, die sonst schicksalhaft verläuft, dass man zumindest was tun kann.
Kann man auch das Gehirn trainieren, dass man wirklich sagt, wie Sie vorhin schon gesagt haben, es hat auch was mit dem Bildungsstand zu tun, dass man wirklich das Gehirn permanent beansprucht, um einer Demenz vorzubeugen?
Das hatte ich nämlich vergessen. Gut, dass Sie es sagen, ne? Also das ist ganz wichtig. Ich habe auch mal so ein Gedächtnisbuch mir gekauft, ne? Und zu der Zeit, wo ich das regelmäßig gemacht habe, jeden Tag eine halbe Stunde, da konnte ich mir alles, also besser merken, Namen, also diese peinliche Situation, dass man vor jemandem steht, ah, wie hieß der nochmal? Das bringt wirklich enorm was. Aber das ist wie mit allem Training, der innere Schweinehund ist groß und man lässt es dann oft. Und ein tätiges Leben, Sozialkontakte, Freude am Leben, ne, das spielt eine große Rolle.
Wenn jetzt jemand sich Sorgen macht und denkt, irgendwie bin ich in letzter Zeit ziemlich vergesslich, ich gehe mal zum Arzt. Was passiert dann beim Arzt? Wie verläuft die Diagnose, wie verläuft die Behandlung, beziehungsweise erstmal natürlich die Diagnose?
Also das Wichtigste ist immer das, was in der Medizin heute völlig vergessen wird, das Sprechen mit dem Patienten. Also das ist ja leider Gottes, sage ich mal so, hinter der auch viel beklagten Apparatemedizin verschwunden. Man macht sich einen klinischen Eindruck von dem Patienten. Und da ist es wichtig, was der Patient selber sagt und was die Angehörigen sagen. Also der klassische Demenzpatient merkt es selber eher nicht, dass er Defizite hat. Das sind eher so die Depressiven. Das ist auch eine wichtige Differentialdiagnose, also Unterscheidung. Es kommen viele mit einer Depression hin und sagen, also ich habe Gedächtnisdefizite. Und da ist es halt das Wichtigste, also erst zum Hausarzt gehen und der redet dann mit dem Patienten selber und der Familie. Und das Gespräch ist das Allerwichtigste. Und dann können die Hausärzte alle auch diese Tests machen, den ich erwähnt habe, diesen MMS, also Mini-Mental-Test. Da werden Fragen zur Orientierung, Gedächtnis, Handlungsplanung gestellt und dann kann man sich schon mal ein Bild machen. Und dann gehören dazu noch Laboruntersuchungen, um andere Erkrankungen auszuschließen, die auch Gedächtnisdefizite machen können, zum Beispiel Vitaminmangel oder manchmal internistische Erkrankungen. Und ganz zum Schluss kommen apparative Untersuchungen, also die viel berühmte Röhre. Ne? Da muss man halt gucken, ob dann innerer Wasserkopf, so heißt das auf Deutsch, da ist, also Hirndruck oder vielleicht irgendwas nicht Erkanntes, Schlaganfall, was eben keine Demenz ist. Und der Hausarzt kann dann an Neurologen weiter überweisen oder es gibt ja auch Gedächtnisambulanzen. Zum Beispiel in Bad Aibling ist die mir jetzt so spontan einfällt, die können dann noch weitere Untersuchungen machen.
In der Vorbereitung auf diese Sendung habe ich auch was gelesen. Und zwar gibt es offenbar mittlerweile einen Bluttest, bei dem man frühzeitig feststellen kann, ob man an der Demenz erkrankt ist. Was ist davon zu halten?
Ja, das ist also nicht ganz zuverlässig. Ne? Also die meisten Leute stellen sich vor, Blut und dann ist die Diagnose klar. Also wenn der positiv ist, heißt es nicht, dass man eine Demenz hat und wenn er negativ ist, heißt es auch nicht, dass man keine Demenz hat. Also diese Untersuchungen, die sind noch nicht in einem Stadium, wo man sagen kann, die ersetzen diese aufwendigeren Sachen mit Gespräch und Stufendiagnostik.
Generell mal kann ich mir vorstellen, dass es nicht unwichtig ist, dass man eine Demenz frühzeitig erkennt, oder?
Ja, ganz genau. Und dazu sind halt eben am besten diese Testverfahren, diese psychometrischen, also psychologischen Tests. Und also Aufmerksamkeit der Angehörigen, das sind ja meistens alte Leute und die klagen selten darüber. Also ich frage auch unsere Patienten immer, macht ihnen das zu schaffen, dass das Gedächtnis nicht mehr so geht oder dass sie dies und jenes nicht mehr können? Und die sagen dann meistens, nein, also das ist doch normal, ne? Ich werde alt, da lässt das nach und damit kann ich gut leben. Oft leiden die Angehörigen darunter, mehr als der Betroffene selbst.
Generell, was bringt dem Patienten eigentlich eine frühzeitige Diagnose? Man kann ja eigentlich nicht wirklich was dagegen tun, oder?
Ja, das ist genau das Problem. Also es gibt verschiedene Medikamente gegen eine Demenz. Also man kann den Prozess aber nur aufhalten, verzögern. Und die Wirkstärke ist relativ schwach. Ne? Und es wird oft vergessen, dass viele andere Dinge für den Betroffenen und für die Familie wichtiger sind als ein Medikament zu geben, was einfach ist. Also, dass man denjenigen unterstützt auf seinem Weg, ihm da Hilfestellung leistet, wo er sie braucht. Und in einem späteren Stadium, wo halt auch oft Familien zerfallen, weil die einen Mitglied haben, ne, das so einfach alle Kräfte beansprucht, dass die irgendwo hingehen können.
Sprechen wir zunächst aber erstmal weiter über das Thema Behandlung. Wenn man jetzt beim Patienten eine Demenz feststellt, was passiert dann? Wie geht man mit dem Patienten dann um? Was macht man mit dem Patienten?
Also ich bespreche es mit dem Patienten selber und mit der Familie. Die Diagnose und auch, ja, ob überhaupt eine medikamentöse Behandlung gewünscht wird. Und hier jetzt in der Reha, da bespreche ich es auch immer mit dem Hausarzt, denn es nützt nichts, wenn ich hier einen Patienten 3 Wochen habe und der geht nach Hause und der Hausarzt hat vielleicht eine andere Meinung zu der Behandlung. Also es ist wie immer in der Medizin, es gibt keine Behandlung, die wo von allen akzeptiert wird. Und da eben diese medikamentöse Behandlung nur ein Teil ist der gesamten Behandlung, die auch mit Verhaltenstherapie, Unterstützung zusammenhängt, gibt es dazu unterschiedliche Meinungen. Und das finde ich auch okay. Es ist zwar wissenschaftlich nachgewiesen, dass diese Medikamente eine Verzögerung bringen, aber der Effekt ist manchmal schwach und er funktioniert auch nicht bei allen. Und man muss es auch sehr lange geben, diese Medikamente. Und dann, wie wollen Sie es messen? Ne? Also der Patient ist an einem Tag, Sie sind auch besser drauf manchmal, ich auch. An manchen Tagen vergesse ich viel. Und es muss ja irgendwo auch objektiviert werden. Und der Patient wird vielleicht in der Klinik von geschulten Personen gesehen. Er geht nach Hause. Die Angehörigen sehen ihn komplett anders. Und wie wollen die beurteilen, ob der Erfolg da ist? Und das ist genau das Problem. Und dann kann man diesen Test, den ich erwähnt habe, nach 6 Monaten wiederholen. Aber auch da ist die Schwankungsbreite so enorm, dass das auch mal tagesformabhängig sein kann. Ich hoffe, ich stifte nicht so viel Verwirrung. Aber ich denke, man muss auch solche Zwischentöne mal besprechen, weil sonst denken alle, ja, Pille eingeworfen, ne, und dann ist alles gut. So einfach ist es leider nicht.
Das wäre ja der große Traum von vielen, eben wie Sie gesagt haben, Pille eingeworfen und es wäre wieder gut. Besteht irgendwann einmal die Chance, dass man ein Medikament findet gegen Demenz, dass man wirklich diese Krankheit heilen kann?
Also ich glaube es persönlich nicht. Weil das, also dieser Krankheitsbegriff als solcher, der ist ja erst relativ spät entstanden. Früher hieß das einfach Senilität. Ne? Das hatte so einen negativen Beigeschmack, aber es war irgendwie so ein normaler Alterungsprozess. Ne? Jetzt hat man da eine Krankheit draus gemacht, sage ich auch mal so. Und sagt man, alles, was wir wissen, ist ja gar nicht, was normales Altern ist, auch was im Gehirn passiert. Das ist ja was sehr Flexibles auch. Und dann sagt man, das ist eine Krankheit und die muss dann behandelt werden. Ich war mal dann vor relativ kurzer Zeit auf so einer Fortbildung, da waren auch die Experten und die haben auch gemeint, also in naher Zukunft würde sich da nicht so viel entwickeln, dass man es heilen kann.
Dankeschön der leitenden Ärztin der geriatrischen Reha an der Kreisklinik Trostberg, Dr. Cornelia Rohleder-Stiller. Das Thema heute im Medizintalk auf der Bayernwelle, es geht um die Demenz. In der kommenden halben Stunde klären wir unter anderem, ob von der Demenz nur alte Menschen betroffen sein können oder auch junge. Gegenstände werden verlegt, Fragen nicht mehr verstanden. Es ist ein schleichender Prozess. Und genau darüber sprechen wir heute im Medizintalk auf der Bayernwelle. Es geht um Demenz. Steht die Diagnose fest, müssen Angehörige lernen, mit dem Erkrankten anders umzugehen. Mein Gast ist Dr. Cornelia Rohlieder-Stiller. Sie ist die leitende Ärztin der geriatrischen Reha an der Kreisklinik Trostberg. Frau Dr. Rohlieder-Stiller, betrifft eine Demenz denn jetzt eigentlich nur ältere Menschen oder können auch Jüngere daran erkranken?
Ja, gibt es auch mal bei Jüngeren, also bei dieser erblichen Form der Alzheimer-Krankheit. Und ja, also das ist so das Wesentlichste. Also es ist schon sonst im Alter. Ne? Es kann auch mal sein, wenn irgendeine Hirnerkrankung, also so ein normal, also Druckhydrozephalus besteht, dass dann eine Demenz die Folge ist oder eben viele Schlaganfälle in jüngerem Alter, aber es ist eher selten.
Ganz wichtig bei Demenzpatienten, kann ich mir vorstellen, ist die Pflege. Wie geht man mit den Patienten um? Kann man vorstellen, gerade für die Angehörigen ist es oft eine schwere Belastung. Haben Sie da die ein oder anderen Tipps für Angehörige? Wie soll man sich verhalten, wenn man einen Demenzpatienten in der Familie hat?
Wir haben hier in der Station zum Beispiel von der Alzheimer-Gesellschaft einen Informationsbogen für Angehörige mit Demenzkranken. Da können die Angehörigen gleich zu Anfang Vorlieben, Abneigungen beim Waschen, beim Anziehen und was der Patient auf keinen Fall mag, wie er ist. Manche mögen sich auch nicht waschen lassen, also die können sie gleich zu Anfang bekannt geben. Wir gucken diesen Bogen an und verhalten uns auch danach. Gibt es also das im Krankenhaus. Und es ist ganz wichtig, das am Anfang auch zu sagen, dass ein Patient Schwierigkeiten mit dem Gedächtnis hat. Dann gibt es von der Alzheimer-Gesellschaft auch das Alzheimer-Telefon, das kann man notfallmäßig, also praktisch rund um die Uhr erreichen. Wir haben hier in der Region eine Liste gemacht, wo Anlaufadressen sind für Tagespflege, welche finanziellen Unterstützungen es gibt, Café Memory, solche Einrichtungen, wo dann auch mal die Angehörigen einfach eine Pause haben. Und eben auch immer wieder das Gespräch. Es gibt hier im Haus in Kooperation mit dem In-Salzach-Klinikum eine Gesprächsgruppe. Das macht die Frau Weigel einmal im Monat. Da können dann Angehörige kommen und auch mal über ihren Frust reden, Tipps sammeln. Und da gibt es eine ganze Menge Angebote. Aber es ist trotzdem einfach schwer.
Wie wichtig ist es für Angehörige, auch mal eine Auszeit zu nehmen?
Ja, enorm wichtig. Und das machen die meisten eben nicht. Ne? Und ich denke, das ist auch sehr tabuisiert alles. Ne? Und ich bin hier ja nur während meiner Arbeitszeit mit dem Problem konfrontiert. Ne? Und es ist manchmal so schlimm, ne, so immer dieselben Fragen zu beantworten. Oder dann geht es ja auch wirklich in die Niederung des Menschenlebens, ne, so Ausscheidungen können nicht mehr kontrolliert werden. Also wir haben jetzt bei uns auch so eine Pieseltruppe eingerichtet, ne, weil das einfach ein Problem ist. Das nächtliche Wasserlassen, der Patient kann es nicht kontrollieren. Er klingelt oder macht überall alles nass, er stürzt dann in dem Nassen, ne? Man muss das einfach mal so sagen und man darf das auch sagen und man muss damit auch offensiv umgehen, ne? Und die Angehörigen, die haben dieses Problem eben nicht so wie wir in unseren Dienstzeiten, die haben das Tag ein, Tag aus und die haben ja auch noch oft Kinder mit dabei und die haben oft 2 oder 3 Demenzkranke in der Familie. Also ich wundere mich manchmal, wie die es schaffen.
Generell mal die Frage, es gibt ja auch die Möglichkeit, einen Demenzpatienten in einem Heim unterzubringen. Wird ja auch oftmals tabuisiert, wenn man sagt, meine Mutter gebe ich nicht ins Heim, mein Vater gebe ich nicht ins Heim. Was würden Sie bevorzugen oder kann man das eigentlich so nicht sagen und das ist immer vom Einzelfall abhängig?
Das Letzte stimmt. Ne, so, also ich versuche dann manchmal den Angehörigen also eine goldene Brücke zu bauen, wenn, also wenn so diese Schuldgefühle da sind, ne, die hat jeder, wenn er Mutter oder Vater weggibt und es geht nicht mehr. Aber manchmal ist es auch so, dass derjenige es gar nicht mehr merkt, wo er ist, also in einem späteren Stadium. Und manchmal, also das ist auch so, dass Patienten sagen, sie fühlen sich dann sicherer. Also es wird oft so mit allen möglichen Hilfen versucht, es zu Hause zu machen und es funktioniert nicht mehr. Derjenige fühlt sich dann auch unsicher. Und hier in der Reha ist es ja so, wir sind so eine Art Drehscheibe. Also der Patient kommt hier hin, hat auch eine Demenz zu irgendwelchen, ja, Schenkelhalsbruch. Ne? Demenz führt oft zum Schenkelhalsbruch, weil man, das Gehirn ist auch das wichtigste Organ, sich zu steuern. Und dann, ja, was passiert nachher? Und hier sagen die Patienten oft, sie fühlen sich gut aufgehoben. Sie haben Gleichaltrige, mit denen sie sprechen können. Und dann sage ich den Angehörigen auch oft, gucken Sie doch mal, Ihr Vater fühlt sich hier wohl. Im Heim ist das auch nicht so viel anders. Ne? Gut, es sind dann nicht die Therapien, es ist auch doch schon ein bisschen anders. Ne? Aber das ist oft gar nicht so schlimm, wie man denkt.
Wie geht man mit einem Demenzpatienten um? Das ist ja die große Frage, die sich auch viele stellen. Ich habe gelesen, dass man auch mit Demenzpatienten in einem schwereren Stadium durchaus noch in der einen oder anderen Art kommunizieren kann.
Ja, sehr gut sogar. Ne? Und da gibt es halt die Validation, dass Naomi Feil ist ja diejenige, die das ja sozusagen erfunden hat. Das ist die hat ist als Kind schon in einem Altenheim aufgewachsen und hat Umgang mit Demenzkranken gehabt, ne? Und kurz gesagt ist es so, man versucht den Patienten da abzuholen, wo er halt steht. Das heißt, wenn mir jetzt Frau Müller mit 85 Jahren sagt, ich muss jetzt mal dringend nach Hause, meine Kinder brauchen mich, ich muss da jetzt Essen kochen, dann sage ich nicht, das ist doch völliger Quatsch. Sie sind 85, ihre Kinder sind, haben längst selber Kinder. Ne? Dann sage ich vielleicht, sie sind aber fleißig, ne? Dass sie immer so an ihre Kinder denken, das finde ich schön. Also da gibt es verschiedene Strategien, wie man damit umgehen kann. Und das ist auch nicht so einfach zu lernen. Wir haben hier viele Pflegende, haben diese Ausbildung und wir versuchen auch, uns gegenseitig da zu unterstützen.
Gibt es da auch Möglichkeiten, die Angehörigen zu schulen? Sie haben schon das ein oder andere Angebot genannt, dass man wirklich die mal an der Hand nimmt und sagt, pass auf, so und so ist es am besten, wenn ihr mit euren demenzkranken Angehörigen umgeht?
Ja, das passiert eben in diesen Gesprächsgruppen und es gibt auch von den vielen Pflegediensten so die Einrichtung, dass man das da lernen kann. Jetzt eine konkrete Adresse, da müsste ich auch nachgucken, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen.
Wie wichtig ist es auch, dass Patienten durchaus das ein oder andere Mal von Psychologen behandelt werden? Ist ja jetzt nicht unbedingt Ihr erstes Behandlungsfeld, sage ich jetzt mal.
Ja, schwierige Frage. Es ist sicher wichtig, aber die Psychologen sind auf diesem Feld irgendwie zurzeit noch außen vor. Ne? Es fällt mir jetzt gerade auf, wo Sie das sagen.
Wenn man so ein bisschen in die Zukunft blickt, die Menschen werden immer älter, die demografische Entwicklung sagt uns das ja, dass wir in den nächsten 20, 30 Jahren deutlich mehr ältere Menschen bekommen werden, ist ja auch ganz logisch. Heißt es auch, dass wir mehr Demenzpatienten bekommen werden?
Ja, sicherlich, das wird also ich kann Ihnen da jetzt keine Zahlen sagen, ich kann mir Zahlen immer schlecht merken, aber das wird ein maximales Problem werden. Ne? So, das ist ja ich bin jetzt 62, ne, und in der Zeit, wo ich jetzt in der Medizin bin, ne, früher gab es dieses Problem als junger Arzt. Demenz, habe ich nie was von gehört. Die waren dann so ein bisschen verwirrt, aber so dass jetzt jeder davon redet und dass das in den Krankenhäusern auch ein Problem ist, ne, das wird also noch ganz schön gesellschaftlich schwierig werden, das zu bewältigen.
Ich kann mir vorstellen, das wird nicht nur für das Gesundheitswesen ein Problem werden, sondern auch für die Politik. Da muss ja wahrscheinlich was unternommen werden, um entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen, diese Menschen dann auch zu pflegen, oder?
Ja, sicherlich, ne? Aber also mir fällt dazu auch nicht so richtig was ein, weil das auch ziemliche Kosten sind. Und bei der Politik, denke ich, ist es genauso, ne? So letzten Endes sind das einfach enorme Kosten, wenn man sich vorstellt, heute ein Pflegeplatz, der kostet ja so knappe 3.000, ne? Und so viel Rente hat ja keiner. Und das wird jetzt noch durch die Pflegestufen mitfinanziert. Und gerade Demenzkranke, das ist ja aufwendig, wenn die Weglauftendenz haben und sehr pflegebedürftig sind, auch über Jahre.
Gibt es da auch Unterschiede, ab wann einem Patienten eine Pflegestufe genehmigt wird oder nicht? Wie verhält man sich auch als Angehörige, damit man da finanzielle Unterstützung bekommt, sage ich jetzt mal?
Ja, also bei uns macht der Sozialdienst eine Beratung. Sie können auch einen Pflegeantrag bei der Kasse stellen, die Angehörigen direkt. Und ob jemand eine Pflegestufe bekommt, das steht fest. Also das kann man nach Minuten beziffern. Also es muss pro Tag so 45 Minuten reiner Pflegeaufwand sein. Das heißt nicht, wie die meisten sich das vorstellen, dass jemand so Hilfe bei Haushalt oder so braucht. Das muss Pflegeaufwand, also auf die Körperhygiene waschen, anziehen, aus dem Bett rauskommen. Also diese rein pflegebezogenen Dinge. Und das wird auch nicht nach dem tatsächlichen Zeitbedarf beziffert, sondern es gibt pro Waschen meinetwegen 10 Minuten. Ich weiß jetzt die Zahlen nicht auswendig. Und Anziehen 10 Minuten. Egal, ob man dafür eine halbe Stunde vielleicht auch braucht. Also das wird nach so festen Einheiten beziffert. Und danach bekommt dann jemand eine Pflegestufe oder nicht? Und das verstehen die meisten nicht.
Ist ja, glaube ich, auch nicht ganz unumstritten, haben wir in der Vergangenheit auch immer mal wieder darüber diskutiert. Nichtsdestotrotz gibt es auch die Möglichkeit, dass Demenzkranke, sag ich jetzt mal, in einem frühen Stadium auch noch alleine leben?
Ja, sicher. Ne? Also das, ich weiß gar nicht mehr, wie der Mensch hieß, der hat hier im Kreis immer auch so, ist auch ein Betroffener auf Veranstaltungen aufgetreten. Und der ist ja aus München angereist, hat dann von seiner Frau einen Zettel mitgekriegt, wo er umsteigen muss. Und der hat so sein Leben ganz neu erfunden sozusagen, hat Theater gespielt, Bilder gemalt, vieles neu kreativ gemacht. Und er sagte immer, also für mich war das auch eine neue Freiheit. Es gibt ein schreckliches Gesicht dieser Alzheimer-Erkrankung, eben dieses bedrohliche ins Dunkel gehen, aber es gibt auch eine Befreiung. Ne? Man kann vieles machen, was man früher nie gemacht hätte.
Eine ganz interessante Frage mit Sicherheit. Kann man sagen, wie ein Demenzkranker die Welt sieht?
Ja, das hat eben dieser Herr sehr gut dargestellt. Und das ist so unterschiedlich wie jeder Mensch. Ne? So, also das ist ganz, wenn jemand eine fortgeschrittene Demenz hat, ich glaube, dann kann der das nicht verbalisieren. Und viele unserer Patienten, die sind sowieso im Reden auch nicht so gut, weil wir sind hier. Ja, das Reden ist bildungsabhängig. Ich kann jemanden besoffen quatschen. Das heißt aber nicht, dass ich recht habe. Und viele Patienten können auch nicht so gut reden. Aber man kann sich da rantasten, wenn man einfach ein offenes Ohr hat. Und das finde ich ganz wichtig, dass man dem Patienten offen gegenübertritt und versucht, das hört sich jetzt so menschelnd an, aber es ist so, den Menschen wahrzunehmen, wie er mit allen seinen Nöten ist. Und dann tritt die Demenz oft in den Hintergrund. Und das ist auch das Problem, warum viele Angehörige sagen, wenn man sie fragt, ist ihnen schon mal der Gedanke gekommen, dass ihr Vater eine Demenz hat? Nein, wieso? Ne? Und es ist für einen Mediziner dann schon offensichtlich. Es ist die Person, die zählt. Ne? Also meine Mutter, die nehme ich immer als meine Mutter wahr. Ne? Und die ändert sich dann vielleicht und kann nicht mehr so vieles so gut. Aber ich sehe das, die nicht als eine Demenzkranke. Das ist einfach sehr schwierig.
Kann man sagen, dass Demenzpatienten, die ja zum Teil selber auch gar nicht mehr wissen, was sie eigentlich machen, einfach auch glückliche Menschen sind?
Ja. Also es gibt hier so, dass ich, das ist für mich auch das Faszinierende eigentlich an der Medizin und besonders am menschlichen, ja, der Psyche, dem Geist, wie immer sie es nennen wollen, ne, dass das ganz, ganz unterschiedlich ist, wie mit so schwierigen Situationen umgegangen wird. Also es gibt sehr viele glückliche Demenzkranke. So, ich habe bloß den Verdacht, die waren schon immer glücklich, ne? Und es gibt ganz viele Unglückliche, die ja, also viele leiden auch unter dem Nachlassen des Gedächtnis der Steuerungsfähigkeit. Aber das muss nicht sein. Woran das liegt, die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten.
Wenn man sagt, Sie leiden unter dem Nachlassen der Gehirnfähigkeit, der Denkfähigkeit, sage ich jetzt mal. Ich habe gelesen, dass viele Patienten auch, wenn sie die Diagnose bekommen, immer mal wieder den Wunsch äußern, dann will ich nicht mehr leben. Können Sie das irgendwie nachvollziehen?
Ja, also ich wollte dann auch nicht mehr leben in meinem jetzigen Zustand. Wenn mir jemand sagt, du hast eine Demenz, ne, dann wäre meine erste Reaktion auch so, weil ja, also wir kämpfen seit der Geburt dafür, autonome Wesen zu sein, die Windeln zu verlieren und dann soll man sie wieder anziehen, ne, und man verliert die Kontrolle über alles, ne. Jeder, der mal krank gewesen ist, weiß, wie schlimm das ist, wenn einem eine Bettpfanne untergeschoben wird und wenn an einem rumgefummelt wird, ne? So, wenn man die Autonomie verliert. Und das, also ich kann das gut verstehen, dass man dann sagt, ich will nicht mehr. Aber jede Krankheit ist auch eine Auseinandersetzung. Und was ich so persönlich hier erlebe, ist, dass in der Auseinandersetzung mit einer Diagnose oder Einschränkung der Mensch auch sehr wächst. Ne? Und ich bewundere, also das muss ich wirklich sagen, ich bewundere unsere alten Leute hier, ne, die oft wochenlang krank waren, ne, die so eine kurze Lebensperspektive nur noch haben, wie die damit leben und dann teilweise noch sagen, mir geht es gut. Ne, so, und das auch nach außen abstrahlen, ne, und hier in der Reha dann auch noch für andere Menschen so eine Atmosphäre verbreiten und mich manchmal fragen, so am Wochenende, ja, was machen Sie denn? Ne, und wenn ich dann sage, Radfahren, also das ist aber toll, ne, dass die noch ein offenes Ohr für, ja, gesunde Menschen, man könnte ja auch denken, die sind neidisch oder denken, warum ich? Ne, also ich finde es sehr erstaunlich, wie auch mit dieser Krankheit die Menschen oft leben.
Einmal im Jahr findet ja der Welt-Alzheimer-Tag statt. Wie wichtig sind solche Veranstaltungen?
Also ich finde das ganz wichtig, ne, obwohl ich auch manchmal nicht hingehe, ne, weil einfach es dient dem Wissenstransport, einmal wissenschaftlich, dann auch so Tipps werden weitergegeben, wie geht man gesellschaftlich damit um, welche Anlaufadressen gibt es, und allein, dass wir jetzt von der Alzheimer-Gesellschaft diesen Bogen hier institutionalisiert haben, dass wir auf unserem PC eine Ablage haben, wo steht also so ein Ordner Demenz, da weiß jeder hier auch von der Pflege, von den Therapeuten, von den Ärzten, das kann er aufschlagen, kann den Angehörigen Ratgeber mitgeben, also das finde ich ganz wichtig, dass es für den Wissenstransport und auch, dass es in der Öffentlichkeit einfach ein Thema bleibt, letzten Endes auch, warum wir hier miteinander reden.
Stichwort Öffentlichkeit. Erst kürzlich war ja auch der Schauspieler Horst Jansson in Ruhpolding in einem Pflegeheim, hat da auch einen Vortrag gehalten zum Thema Demenz. Er setzt sich ja für dieses Thema ein. Ich kann mir vorstellen, gerade solche Sachen sind auch wichtig, wie Sie sagen, das Thema in der Öffentlichkeit zu halten.
Ja, genau, da wollte ich eigentlich hin und konnte an dem Tag nicht, leider, ne? Also das, wenn das so Leute sind, die einfach so eine Vorbildfunktion haben, ne? Das ist ja ganz wichtig, wie für jeden Menschen ein Vorbild zu haben und zu sehen, ja, so ist es, so könnte es für mich sein. Das finde ich wirklich enorm wichtig, dass die auch den Mut haben, an die Öffentlichkeit zu gehen. Also ich würde, wenn ich jetzt wüsste, mir hat einer gesagt, ich habe eine Demenz, dann würde ich das erstmal versuchen zu verbergen.
Dankeschön, Dr. Cornelia Rohlieder-Stiller, die leitende Ärztin der geriatrischen Reha an der Kreisklinik Trostberg. Das war der Medizintalk auf der Bayernwelle für heute Abend. Sie können das Ganze übrigens auch nochmal nachhören, und zwar als Podcast auf der Homepage der Kliniken Südostbayern AG und da einfach auf Downloads gehen. Ich hoffe, wir haben Sie auch heute wieder ein bisschen gescheiter gemacht. Einen schönen Abend, machen Sie es gut.